Wir müssen uns unserer Fehlbarkeit immer klar sein. Eine internationale Ordnung, auch mit den Institutionen internationaler Gerechtigkeit, wie es den ICC ausmacht, notwendig sind und wichtig sind. Und da möchte ich vielleicht eine kurze Kritik an dem aktuellen Kanzler, den wir haben, einbinden. Wir können dann nicht Ausnahmen machen. Wir können nicht sagen, wenn uns ein ICC-Haftbefehl nicht passt, weil er irgendwie in unser Narrativ nicht reinpasst, dann ignorieren wir den. Das geht einfach aus meiner Sicht nicht. Ich würde sagen, es gibt keinen gerechten Krieg, es gibt nur einen gerechten Frieden. Und Krieg ist allenfalls ein Mittel, diesen gerechten Frieden zu erzielen.
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder hier versammelt. Es ist wieder Zeit für eine Sitzung des Sicherheitsrats. Und heute haben wir uns vorgenommen, ja, über Grenzen zu sprechen. Grenzen auch in der Darstellung und Bearbeitung von Themen, und zwar mit Mitteln der Kunst. Und deswegen sind wir ganz froh, dass niemand Geringeres als Nora Bosson, die allseits bekannte Schriftstellerin, bei uns ist, die aber, und das wissen vielleicht noch nicht alle, auch sicherheitspolitisch einiges zu sagen hat und sich in dem Themenfeld engagiert. Nora, herzlich willkommen heute hier beim Sicherheitsrat.
Danke, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Peter, das war eine erstklassige Einführung. Das war...
Ich habe mir Mühe gegeben. Also es ist ja auch Nora bei uns. Da muss ich ein bisschen mehr Mühe geben.
Ja, das war fast nicht Politiker-like, muss ich sagen.
Was bei einer Sitzung eines Gremiums wie dem Sicherheitsrat auch schon wieder bemerkenswert ist. Aber du lenkst jetzt ab, weil eigentlich ich möchte Nora gerne nochmal einführen und wahrscheinlich kann Nora das am besten, denn in der Tat, deine Bücher kennen viele, Nora. Aber dass Sicherheitspolitik für dich ein Thema ist, es erschließt sich teilweise aus deinem Werk, aber... Du hast ja auch einen ganz unmittelbaren Zugang, auch durch dein Ehrenamt im Zentralkomitee der Katholiken. Nimm uns doch mal mit, wie kommst du zu diesem globalgalaktischen Thema Sicherheitspolitik?
Ja, ich glaube, ich kam da ein bisschen hin, weil ich, wie du schon sagst, in meinen Büchern ja immer Themen auch angehe, die durchaus mit Politik zu tun haben, auch mit konkreter Politik, die Literatur auf politische Fragen treffen lassen. Ich bin vor einigen Jahren in eine Arbeitsgruppe gekommen, die sich mit FCAS beschäftigt hat und mit ethischen Standards in der automatisierten Waffentechnologie. Darüber wiederum bin ich dann zu der sogenannten Info-DFAC gekommen, allen bei der Bundeswehr bestens bekannt, allen, die nicht bei der Bundeswehr sind, ist zu erklären, dass das diese Abkürzungswirrwarr bedeutet, dass zivile Führungskräfte, wie ich in meinem eigenen Schreibbüro bin, dort für eine sehr komprimierte Zeit Einblicke bei der Bundeswehr gewinnen können und in einem Schnelldurchlauf zum Oberleutnant befördert werden. Die steilste Karriere meines Lebens bislang. Allerdings nur auf Zeit. Ich bin es aktuell nicht mehr, leider. Und darüber dann wiederum, also die Dinge kamen dann zusammen. Ich bin ja im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Ansgar Rieks, der bis vor kurzem auch noch bei der Bundeswehr als General tätig war und nun im wohlverdienten Ruhestand sich befindet. Wir haben zusammen dort uns des Themas Sicherheitspolitik für die Jetztzeit, aber aus Sicht der katholischen Kirche oder zumindest dem Ausschnitt der katholischen Kirche, den wir in Deutschland haben. Von dort aus haben wir auf die notwendige sicherheitspolitische Fragen, vielleicht Antworten geblickt und ein kleines Papier zusammengestellt, was zum einen skizziert, was wir gerade in der Welt sehen, was auf uns zukommt, was in Europa auf uns zukommt oder schon auf uns zugekommen ist, aber auch wie so eine spezielle katholische Sichtweise darauf sein kann, die sich natürlich in gewisser Weise unterscheidet von einer rein militärischen, die ihre eigene Ethik hat, die natürlich auch in die aktuelle Politik mit hineinspielt und da wiedergespiegelt wird, aber die wir vielleicht nochmal besonders unterstreichen können.
Hast du da gezögert?
Bei Ansgar Rieks zögere ich selten, weil ich bei der Bundeswehr gelernt habe, dass man nicht zögern soll.
Wer steht, stirbt. Stimmt. Nein, ich meine aus einem anderen Grund, denn du hast in einem Essay in der Süddeutschen mal gesagt, vielleicht ist Literatur nicht dafür gemacht, Lösungen zu liefern, aber sie kann Fragen stellen, wo andere schweigen. Und in der Tat ist es ja so, dass wir auch wenn wir ein bisschen in die Geschichte schauen, es oft erlebt haben, dass Literaten, Schriftsteller, Journalisten, Medien, Kultur, Kunstschaffende sich zu aktuellen Fragen der Zeit, und das sind ja oft Fragen von Krieg und Frieden, verhalten. Aber man ja auch kritisch fragen könnte, okay, was befähigt euch dazu, außer vielleicht ein besonderer Blick auf die Welt? War das für dich ein Punkt, dass du gesagt hast, naja, da muss ich mich vielleicht, begebe ich mich zumindest auf eine neue Spielwiese, ein kontroverses Feld, wo ich bisher noch nicht so sichtbar reüssiert habe?
Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite hatten wir es ja wirklich als Teamwork und nicht nur als Teamwork. Also wir im Schreibduo sind dann ja noch in so Redaktionsrunden gegangen. Also im Prinzip wie die Bibel entstanden ist. Nicht ein Autor setzt sich hin, sondern es gibt einen Redaktionsschritt nach dem anderen. Das heißt, die ganze Verantwortung lastete nicht auf meinen Schultern, sondern wir beide, Ansgar Rix und ich, waren die erstmal einen Vorschlag gemacht haben. Und natürlich hat er ein sicherheitspolitisches und eine militärische Expertise, die ich in dem Umfang klarerweise nicht habe. Ich habe einen anderen Blick. Ich konnte stärker mit theologischen und ethischen Fragen ihm beispringen und helfen, vielleicht auch Dinge hinterfragen, die für ihn klar waren, sie nochmal flankieren. Und diese Duo, das hat mir eigentlich eingeleuchtet, dass das gut funktionieren kann, dass ich also hier nicht mich mit einer Expertise nach vorne stellen muss, die ich so natürlich nicht habe, weil ich mich seit 30 Jahren bei der Bundeswehr gedient habe. Und ich glaube, ich auch immer unterscheiden würde zwischen meinen literarischen Texten und essayistischen, journalistischen Texten oder eben diesem Text, der ja nochmal ein anderes Genre ist, der, wie gesagt, mit einem Duo anfing, aber dann doch ein Gemeinschaftsprojekt wurde und ein Paper ist letztlich, was zur Diskussion stand und jetzt, glaube ich, durchdiskutiert ist, mit dem wir zeigen wollen, dass wir als Laien in der katholischen Kirche in Deutschland die Probleme, die ja offenkundig da sind, die uns alle, glaube ich, beschäftigen, die uns vielleicht auch Angst machen, dass wir die sehen und dass wir in einem Nachdenkensprozess sind. Das heißt, auch hier geht es nicht allein darum, Antworten zu liefern, sondern erst einmal die Fragen zu artikulieren und klarzumachen, ja, wir denken drüber nach und wir versuchen, unseren Beitrag zu finden, den wir als katholisch-christlich geprägte Gruppe dazu beitragen können.
Okay, ich würde gerne natürlich auch deine inhaltlichen Positionen nochmal durchleuchten, aber ein bisschen bin ich natürlich an dem Handwerkszeug und an dem Rüstzeug interessiert. Du hast uns ja jetzt schon mitgenommen, dass du neben deinem, also deine Waffe ist ja das Wort oder die Schrift, auf einem Fundament aufsetzt, in dem Fall dem Katholizismus, mit Blick auf das, was in der Welt geschieht und das dann uns wortgewaltig näher bringst, deine Sicht. Das ist ja das eine, also das ist Handwerkszeug und Blickwinkel. Damit ist man aber ja auch ein bisschen doch nochmal bei deiner Profession als Schriftstellerin und dann, um sozusagen auch vorzudringen zu der Position, welche vertrittst du eigentlich, will ich doch nochmal fragen, wie wird das denn auch im Kreis von Kolleginnen und Kollegen reflektiert? Also sind Schriftsteller per se politisch oder würdest du sagen, naja, da bist du jetzt schon eine Ausnahme, gerade auch, dass du das dann noch für eine durchaus ja auch in der Kontroverse stehende Organisation wie die katholische Kirche oder als Teil der katholischen Kirche tust. Also du hast ja gleich mehrere Angriffspunkte, wenn man so will. Erstens eine durchaus ja beliebte auch Schriftstellerin, die dann auf einmal ein sehr sperriges Thema nimmt, nämlich Sicherheitspolitik, und dann auch noch der katholische Blickwinkel, herrje, also du legst es ja offensichtlich auf Provokation an.
Na, eigentlich lege ich es nicht drauf an, aber ich scheue sie auch nicht. Und tatsächlich ja mit Bundeswehr oder mit Militär und Kirche hat man, oder Krieg und Kirche hat man die zwei Ks, die nicht gerade, mit denen man sich nicht zwangsläufig unmittelbar beliebt macht im Kulturbetrieb. Wir setzen eher auf das K Kultur. Und trotzdem glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, dass wir es nicht umgehen und ausblenden, denn das ist ja lange passiert, beziehungsweise man hat sich so ein bisschen auf so eine, bequeme pazifistische Position zurückgezogen. Und ich möchte klar machen, ich finde Pazifismus eine ganz wichtige Bewegung. Also natürlich, das Christentum kommt aus einem Pazifismus. Das ist ja völlig klar. Und ich würde eine Gesellschaft, in der pazifistische Positionen zum Schweigen gebracht werden, sehr scheuen und furchtbar finden. Gleichzeitig gibt es aber eben diesen bequemen Pazifismus, der nicht mehr nachdenkt, wie weit die eigene Antwort noch mit den Herausforderungen der Gegenwart zusammengehen, der nicht mehr fragt, wo die eigene Passivität in eine unterlassene Hilfeleistung umschlägt, wo man sich auch fragen muss, naja, pazifistisch für mich selbst sein ist das eine, aber bin ich pazifistisch, wenn ich jemand anderen, der sich verteidigen möchte, nicht zur Hilfe eile? Also all diese Fragen, die ja natürlich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vielleicht nicht drängender denn je sind, denn es waren immer drängende Fragen, aber die uns nochmal deutlicher vor Augen gestellt wurden. Und das hat auch den Kulturbetrieb ziemlich durchgerüttelt. Und ich glaube, dass hätte ich im Jahr 2020 etwas zur Bundeswehr geschrieben, was nicht in eine reine Ablehnung gemündet wäre, wäre ich sehr, sehr angegriffen worden. Selbst wenn ich das mit aller Reflektiertheit getan hätte. Der russische Angriffskrieg hat aber auch bei sehr vielen meiner Kolleginnen und Kollegen ein Nachdenken angeregt, was, glaube ich, auch notwendig war, weil wir natürlich aus dieser Zeit der Friedensdividende, aus diesem von Freunden und Singles sein, es uns bequem machen konnten in so einem, ich will nicht sagen, wohlfeilen, aber eben doch zu wenig kritisch hinterfragten Ablehnen von allem Militärischen. Am Ende, ja, wünschen wir uns wahrscheinlich alle, wahrscheinlich auch ihr, eine Welt des Friedens. Wie schaffen wir sie aber? Die Frage, dafür gibt es unterschiedliche Antworten und ich glaube, wahrscheinlich so viele Antworten, wie es Menschen gibt. Und die schlichte Antwort einfach durch Nichtstun oder durch eine Verdammung von sicherheitspolitischem Nachdenken führt, glaube ich, nicht so besonders weit. Und das ist ein Lernprozess, den gerade Bereiche, die sich tendenziell sehr fern von Organisationen wie der Bundeswehr befinden, durchmachen mussten.
Würdest du sagen, dass wir in der Literaturwelt eine Zeitenwende haben diesbezüglich?
Ich bin vorsichtig mit dem Begriff der Zeitenwende, denn da würde ich ganz streng als Katholikin sagen, wir hatten eine Zeitenwende und die war, als Jesus Christus gekreuzigt wurde. Und alles danach sind doch vielleicht Epochenwenden, aber nicht Zeitenwenden. Das heißt, der Begriff war mir immer schon eine Nummer zu groß. Aber wir haben eine Notwendigkeit des Umdenkens. Und ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die wir von Penn Berlin aus gemacht hatten, sehr, sehr schnell nach Beginn des...
Bist du auch engagiert? Das müssen wir vielleicht auch noch kurz erklären.
Genau. Okay. Genau, wir waren auch noch sehr jung gegründet und es war vor der Olaf-Scholz-Zeitenwende-Rede und wir haben auf dem Podium sehr, nicht geschlossen, also es war nicht einstimmig, aber es waren mehrere von uns, die sehr deutlich gesagt haben, wir fordern auch von Deutschland aus eine militärische Unterstützung der Ukraine, also eine erstmal Waffenlieferung und überhaupt Lieferung von etwas und nicht dieses Raushalten, dieser deutsche Sonderweg, dieses, wenn Deutschland jemals wieder über Militär nachdenkt, dann fallen wir in historisch falsche Richtung zurück, sondern da war schon sehr, sehr klar, dass das, was dann bei Olaf Scholz in der Rede tatsächlich ja auch eingelöst wurde, als Ansage zumindest, dass das von uns eigentlich eingefordert wurde und dass wir uns, da das ja dann doch ein paar Stunden, Tage dauerte, bis diese Rede kam, das ist ja auch richtig, man muss ja Dinge auch gut überdenken, aber dass wir ungeduldig wurden und dass wir es nicht, viele von uns nicht hingenommen hätten, wenn Deutschland in einer absoluten Passivität verharrt hätte mit Verweis auf die Geschichte, weil die Geschichte gerade in Deutschland uns immer zur Verantwortung verpflichtet. Aber die Geschichte müssen wir immer wieder gründlich auslegen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, was genau sagt uns eigentlich die Geschichte? Und die Geschichte sagt uns aus meiner Sicht, dass wir Angegriffene und Unschuldige und Ohnmächtige nicht allein lassen dürfen. Denn das ist passiert im Zweiten Weltkrieg und auch davor.
Das ist ja total interessant. Das ist ja total interessant, weil das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja im Grunde die politische Entwicklung, die die Grünen in den letzten Jahren im Grunde durchgemacht haben, von einer durch und durch pazifistischen Partei bis hin zu einer, die jetzt sogar, ich meine, einen haben wir ja in unseren Reihen mit Anton Hofreiter, die jetzt quasi für das Hochfahren von Waffenlieferungen und Unterstützung der Ukraine stehen. Was mich mal interessieren würde, als Nicht-Schriftsteller, wie häufig wachen Sie eigentlich morgens auf und haben das Gefühl, dass Sie von der Realität eingeholt werden in dem, was Sie normalerweise so als Stoff denken würden?
Aktuell sehr oft. Deswegen habe ich mich gerade mehr mit der Theologie beschäftigt, denn ich glaube, wenn die Realität gerade irre läuft und in einer Geschwindigkeit, also gerade die zweite Amtszeit von Donald Trump zeigt uns das ja, mit welcher Geschwindigkeit da Dinge passieren, die man eine Woche vorher schon nicht für möglich gehalten hätte, geschweige denn ein Jahr vorher oder zumindest für nicht möglich gehofft hat, dann ist es manchmal hilfreich, sich auf überzeitliche Dinge wieder zu konzentrieren und da vielleicht Antworten zu suchen oder Fragen zu suchen. Eine Rückversicherung, ein Trost vielleicht auch. Also anders gesagt, wenn man es aufs Weltende zurast, dann ist es nicht schlecht, sich mal mit der Apokalypse beschäftigt zu haben.
Eine Lagebeurteilung würde man im Militär mal sagen. Nora, in dem Kontext würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Du hast dieses Papier erwähnt, das ihr geschrieben habt. Das kennt wahrscheinlich niemand, der uns hört. Deswegen sag uns doch noch mal kurz, was ist die Kernaussage dieses Papiers und vielleicht auch, wo kann man es nachlesen, wenn man möchte?
Wenn man es nachlesen muss. Tja, das müsste ich jetzt gerade mal gucken, wo man das. Also beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken auf jeden Fall. Wo es genau den Link gibt, das weiß ich nicht. Das kann ich euch nachliefern und ihr könnt das dann verlinken und das alles schön aufbereiten.
Schön in die Shownotes.
Genau.
Und die Zentralaussage ist eigentlich, ja, wenig überraschend, aber es ist die Vision eines gerechten Friedens, der bedeutet, dass wir um dieses Friedenswillen auch innerhalb widerstreitender Gruppierungen ringen müssen. Denn auch innerhalb der Kirche gibt es natürlich Menschen, die einen sehr strikten Pazifismus vertreten. Es gibt Menschen, die einen sehr strikten Pazifismus auch hinterfragen. Also in dem Sinne, jetzt bei der evangelischen Kirche beispielsweise Frau Käßmann als prominentes Beispiel, Menschen, die ich vielleicht sich zumindest fragen, ist das noch Pazifismus oder kann ich, wenn wir das an die Bibelstelle denken, wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin. Können wir das von jemand anderem abverlangen? Ist das dann eigentlich noch Pazifismus? Oder können wir nicht letztlich immer nur unsere eigene Wange hinhalten? Das heißt, dieses Ringen um Positionen und um den Weg, einen gerechten Frieden zu schaffen, ist zentral für uns Laien in der katholischen Kirche. Und naja, das Zentrale ist, dass wir die Realität, in der wir uns befinden, die mit all ihrer Brutalität und mit der Kriegsdrohung, aber auch mit der partiellen Kriegssituation, in der wir uns ja jetzt schon befinden. Wenn denken wir an Propaganda, denken wir an gekappte Unterseekabel, denken wir nicht zuletzt an die Ukraine, die nun eben Europa ist, dass wir davor die Augen nicht verschließen dürfen und uns nicht in ein schönes Friedensreich träumen dürfen. Das dürfen wir natürlich schon. Aber wir müssen ja trotzdem handlungsfähig sein.
Du hast mal gesagt, wer jetzt schweigt, legitimiert Gewalt, aber wer spricht, muss bereit sein, sich zu irren. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, direkt nach der Invasion der zweiten russischen, hast du das wohl gesagt. Welche Verantwortung tragen denn dann Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Kriegszeiten? Also das kann man sowohl auf den Ukraine-Krieg, aber auch mit Blick auf den Krieg in Gaza oder an anderer Stelle sich halt ganz allgemein fragen.
Ich glaube, wir tragen eine Verantwortung wie jeder andere Bürger, jede andere Bürgerin, mit dem Unterschied, dass wir manchmal lauter gehört werden, weil wir beispielsweise in Zeitungen publizieren oder in Podcasts reden. Wir müssen uns unserer Fehlbarkeit immer klar sein. Also bei allem, was wir fordern, was wir einfordern, was wir in Frage stellen, möchte ich immer betonen, dass wir natürlich fehlbar sind. Also diese epistemische Bescheidenheit, wie man es nennen kann. Es könnte sein, dass wir es falsch einschätzen. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das ist aber eine, die, ich glaube, Schriftsteller leichter klar machen dürfen als Politiker. Politiker müssen häufig auftreten als so, ich habe jetzt die Antwort, ich gebe sie euch, weil das ist das, was ihr von mir erwartet. Und Schriftsteller können auch dieses Zögern, dieses Zaudern, dieses sich unsicher sein, sich die Haare raufen, stärker nach außen hin tragen, weil es mit zu ihrer Rolle gehören darf. Wir hatten das bei Robert Habeck vielleicht mit einem Politiker und Schriftsteller zu tun, bei dem das ineinander überging, was mir sehr gut gefallen hat, was aber vielen, glaube ich, Schwierigkeiten gemacht hat in seiner Position als Politiker, als Minister. Und das, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller, glaube ich, in ihrer Profession immer lernen, ist der Zweifel. Und dieser Zweifel darf auch sein. Gleichzeitig darf aber auch eine Überzeugtheit sein, wenn wir sehen, dass beispielsweise Menschenrecht offenkundig mit Füßen getreten wird. Und ich möchte auch sagen, dass, was wir zum Beispiel in dem Paper auch unterstrichen haben, ist, dass eine internationale Ordnung auch mit den Institutionen internationaler Gerechtigkeit, wie es den ICC ausmacht, notwendig sind und wichtig sind. Und da möchte ich vielleicht eine kurze Kritik an dem aktuellen Kanzler, den wir haben, einbinden. Da scheint mir seine Hochachtung vor dem ICC, dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, das römische Statut ist von Deutschland ratifiziert, nicht immer ausreichend hoch zu sein. Und das ist etwas, womit er, ich glaube, das ist nicht seine Absicht, aber womit er letztlich solche Institutionen delegitimiert, wenn er beispielsweise einen Haftbefehl nach eigenen Aussagen dem nicht nachkommen würde. Das bezog sich auf Netanyahu. Das halte ich für keine kluge Taktik. Es hilft aus meiner Sicht auch Israel nicht. Und es, wie gesagt, es unterwandert das, was mit dem römischen Statut einmal geschafft wurde und was mit dem ICC als ein Baustein in einer aus vielen Bausteinen bestehenden Ordnung und institutionalisierten Ordnung einer zum Frieden hin ausgerichteten Weltgemeinschaft entstehen sollte.
Sie haben gerade gesagt, fand ich ganz interessant, Kunst der Literatur ist auch immer zu hinterfragen und auch zu kritisieren. Mit Blick auf all das, was jetzt momentan in der Welt passiert, sicherheitspolitisch. Also wir gucken in die Ukraine, wir gucken in den Gazastreifen und wir gucken in den Iran. Drei völlig unterschiedliche, fast völlig unterschiedliche Konflikte. Und wir haben es natürlich sicherheitspolitisch vor allen Dingen auch mit einem Informationskrieg zu tun. Also wer hat die Oberhand in der Sichtweise auf den Konflikt? Würden Sie sagen, das ist eigentlich so der Moment, also gibt es den Bellum Justum, also den gerechten Krieg, von dem eigentlich immer gesprochen wird? Jede Seite spricht vom gerechten Krieg. Putin sagt, es ist der gerechte Krieg, weil wir im Grunde das Land wiederholen, was immer schon uns gehörte. Die Ukrainer sagen, es ist der gerechte Krieg, weil wir uns verteidigen für unsere Identität und unsere Souveränität. Israel spricht vom gerechten Krieg, weil es eine Verteidigung ist, weil sie sagen, wir verteidigen unsere Existenz. Wie sehen Sie das? Also gerade aus vom philosophischen Standpunkt aus.
Ich würde sagen, es gibt keinen gerechten Krieg, es gibt nur einen gerechten Frieden. Und Krieg ist allenfalls ein Mittel, diesen gerechten Frieden zu erzielen. Ein Krieg ist nie gerecht, aber manchmal ist er leider notwendig. Und das kann sein in Momenten, in denen man sich selbst verteidigt. Damit würde ich eigentlich schon enden. Etwas anderes scheint mir nicht legitimierbar zu sein. Und dann können wir völkerrechtlich natürlich gucken, wo ist diese Selbstverteidigung gegeben? Ist sie gegeben bei der Ukraine, da scheint mir das recht offensichtlich zu sein. Ist sie gegeben bei dem, was Israel in Gaza macht? Da schien es mir anfangs auch sehr klar gegeben. Bei der aktuellen Entwicklung der Situation würde ich das gerne an Völkerrechtler übergeben und mein Urteil da von dem, was Völkerrechtler sagen, eher abhängig machen. Und war es das gegeben, als Israel und in Anschluss auch die USA Iran bombardiert haben, beziehungsweise ja Iran bombardiert haben, das ist ja klar, aber sehr gezielt, das ist sicherlich zugute zu halten. Aber ja, ist das geschützt unter diesem Selbstverteidigungsrecht? Aber einen gerechten Krieg, glaube ich, gibt es nicht.
Wie fällt Ihre Beurteilung da aus beim letzten Teil? Das würde mich halt einfach mal interessieren, weil also auch ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ich sehe auf der einen Seite die ultimative Bedrohung durch eine entstehende Nuklearmacht, die man nicht mehr kontrollieren kann. So die Büchse der Pandora, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite ist das natürlich der Griff, der präventive Griff zur Waffe, obwohl eigentlich noch nichts passiert ist, ehrlicherweise.
Ja. Ich finde es sehr schwer zu beurteilen. Auch da würde ich tatsächlich eher, ich bin keine Völkerrechtlerin, also würde ich wirklich als Völkerrechtlern die letzte Entscheidung überlassen. Und da ist die Beurteilung sicher komplexer und schwieriger und vielleicht auch letztlich erst mit etwas Abstand zu beurteilen. Denn das, was passiert ist, es ist ja auch die Frage, inwiefern das jetzt zu einer Destabilisierung des Iran beigetragen hat und wohin diese Destabilisierung führt. Also so ein Regime-Change mag man hoffen, dass er zum Besseren sich wendet. Aber wir wissen auch, dass es immer die Gefahr hat, dass eine autokratische Regierung, ein autokratisches Regime, das implodiert, nicht in eine blühende Demokratie sich verwandelt, sondern dass andere Kräfte, die auch nicht nur Gutes im Sinn haben, dann übernehmen. Also der Iran ist ein hochkomplexes Regime mit diversen Mitspielern, die ja nicht nur in Iran, sondern auch drumherum aufgestellt sind. Und ich persönlich halte es für sehr schwierig, was da passiert ist. Ich sehe das Ziel und ich halte das Ziel für ein gutes natürlich. Also, dass Iran eine Atombombe hat, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich weiß aber, ich würde doch ein großes Fragezeichen daran stellen, ob man hier wirklich von einer präventiven oder präemptiven Selbstverteidigung reden kann. Oder ob das Völkerrecht hier nicht doch ein bisschen überbogen wurde. Und dann muss ich sagen, bin ich auf der Seite derer, die das Völkerrecht verteidigt sehen wollen.
Jetzt kann man das natürlich rein machtpolitisch herleiten und sagen, dann lege ich das Völkerrecht mal auf die Seite, weil wenn ich am Ende meiner eigenen Existenz, dann sterbe ich in Schönheit, hätte ich jetzt kurz zusammengefasst gesagt, wenn ich das Völkerrecht an die Eins stelle, was legitim ist und eigentlich die richtige Haltung, aber dabei eben in Schönheit sterbe, weil der andere die Atomwaffe hat und sie gegen mich einsetzt, sind wir in einem sehr komplexen Feld, in einem Dilemma und damit aus meiner Sicht auch bei einer ganz wichtigen Frage, die den Sicherheitsrat in Gänze berührt, denn unsere Idee oder unser Anspruch ist es ja genau das zu tun, nämlich sehr unterschiedliche Blickwinkel, die wir brauchen in einer freien Gesellschaft, weil am Ende eine Entscheidung getroffen werden muss. Wir können ja nicht nur einfach in Schönheit diskutieren. Es ist eben nicht nur einfach eine Diskussion, die wir führen, sondern wir werden uns verhalten müssen in dieser Welt als freie Gesellschaft, als Deutsche und werden uns entscheiden müssen und im Zweifel Fehler machen und Fehleinschätzungen unterliegen. Und je mehr Blickwinkel wir berücksichtigen, desto größer ist wahrscheinlich die Chance, dass wir zu einer guten Entscheidung kommen. Und da ist wahrscheinlich die Kunst, die Kultur, die Literatur eine zusätzliche Stimme, die auch anstrengend sein mag. Und jetzt würde ich gerne zu einem Punkt kommen, Nora. Und ich glaube deswegen, dass dieses Anstrengendsein auch eine Stärke der freien Gesellschaften ist. Ich weiß nicht, wie gut ihr vernetzt seid, mit ihr meine ich ihren Literaturschaffenden, denn diese Stimmen, die wir in Deutschland haben, die wir wahrscheinlich im Sicherheitsrat auch sehr skeptisch beurteilen würden, wenn sie aus der literarischen Welt kommen, die gibt es ja in anderen Ländern gar nicht. Es gibt im Iran, in Russland, auch im Gaza wahrscheinlich einen Großteil der Meinungsvielfalt, der verschiedenen Stimmen, der kontroversen Blickwinkel gar nicht. Ist das am Ende eine Schwäche von uns, dass wir das aushalten müssen? Oder ist das vielleicht in Wahrheit unsere Stärke? Und kennst du, weißt du, wie es, vielleicht gibt es ja die Stimmen, sie werden nur nicht sichtbar. Also ich will jetzt gar nicht klugen Menschen im Iran oder in Russland absprechen, dass sie doch ganz anders als ihre Staatsführung auf diese Welt schauen. Aber sie werden ja nicht hörbar für uns.
Im Iran gibt es sie auf jeden Fall. Iran hat ja auch, also es gibt eine große exil-iranische Community weltweit. Da hören wir auch diese Stimmen. Es gibt aber auch in Iran diese Stimmen. Sie sind nur hinter verschlossenen Türen aus, naja, nachvollziehbaren, ersichtlichen Gründen, weil sie von der Regierung nicht gewollt sind. Und es gab diese Stimmen, sie waren sehr sichtbar, als sehr, sehr viele Menschen, vor allem auch Frauen, auf die Straße gegangen sind. Sehr viele haben dafür schlimmste Strafen in Kauf nehmen müssen. Das ist ein Mut, den die iranische Zivilgesellschaft aufgebracht hat, von dem wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden können, weil wir natürlich mit allem Klugen und manchmal weniger Klugen, was wir bedenken, doch all das in einer großen, noch Sicherheit, zumindest innenpolitischen Sicherheit tun. Das heißt, bei Iran würde ich ganz deutlich sagen, genau diese Stimmen gibt es und genau dieser Wunsch auch nach einer veränderten Gesellschaft, nach einer veränderten Regierung ist da. Und das, was, glaube ich, westliche Länder tun können, um Iran zu unterstützen, ist genau diese Menschen zu unterstützen. Und da hätte ich mir beispielsweise auch von der deutschen Außenpolitik mehr erhofft, als genau diese Menschen auf die Straße gegangen sind. Und letztlich halte ich das für die haltbarere, für die moralisch legitimere und auch für die langfristig wirkungsvollere Unterstützung als Bomben zu werfen. Denn uns muss immer klar sein, in Schönheit sterben wollen wir nicht, auch wenn das natürlich dem christlichen Märtyrerideal eventuell nahe kommt. Aber wenn wir das Völkerrecht so weit delegitimieren oder über Gebühr strapazieren, wird am Ende nur noch das Recht des Stärkeren Bestand haben. Und dann verlieren wir, denn Deutschland gehört nicht zu den Stärkeren. Wir gehören nicht zu den Schwächsten, aber dann sind wir wirklich abhängig von den USA, von Russland, von China. Und ich glaube nicht, dass wir uns eine Abhängigkeit in dem Ausmaß wünschen, sondern dass wir immer darauf setzen müssen, dass das Völkerrecht und dass natürlich auch die Menschenrechte Gehör finden und soweit es geht eingehalten werden.
Aber sind wir da nicht eigentlich schon? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber wenn ich das jetzt aus der Perspektive der handelnden Politik betrachte und auch aus den Fähigkeiten, aus den militärischen Fähigkeiten, dann sind wir doch schon genau da. Also wir sind doch eigentlich schon genau an dem Punkt, dass wir sagen, das ist ja auch das, wie Deutschland wahrgenommen wird, ehrlicherweise. Wir werden mal wahrgenommen als der drohende Zeigefinger, der das Völkerrecht hochhält und sagt, aber du, das dürft ihr nicht. Und auf die Frage, ja oder sonst, gucken wir.
Ja, aber also aus meiner Sicht gibt es zum Völkerrecht keine Alternative. Das ist das.
Nein, aber wir müssen das ja dann durchsetzen. Also
genau.
Wenn andere das Völkerrecht brechen, müssten wir dann im Zweifel bereit sein, konsequent zu sagen, also dass du, wenn keine Strafe folgt.
Ja, aber genau deswegen würde ich auch immer für eine Stärkung auch des deutschen, aber vielmehr vor allem der europäischen Verteidigungsstärke plädieren. Also nicht sozusagen weg von diesem nationalen Denken, sondern wirklich mit vereinten Kräften. Aber wir können dann nicht Ausnahmen machen. Wir können nicht sagen, wenn uns ein ICC-Haftbefehl nicht passt, weil er irgendwie in unser Narrativ nicht reinpasst, dann ignorieren wir den. Das geht einfach zu meiner Sicht nicht. Und wie gesagt, und was die Bombardierung von iranischen Atomanlagen angeht, auch da, wie gesagt, ich möchte mich zurückhalten, das überlasse ich die letzte Entscheidung den Völkerrechtlern, inwieweit wir das noch als Selbstverteidigung oder dann als Beistand von den USA deklarieren können. Aber ich möchte auch daran erinnern, dass sich der damalige Außenminister Westerwelle mal durchaus unbeliebt im Fall Libyens gemacht hat, weil er bei einer Sache nicht mitgezogen hat, weil er bei einem Nein blieb und im Nachhinein vielleicht nicht mehr ganz so unbeliebt war mit dieser Entscheidung. Also ich glaube, dass wir gut daran tun, eine Mischung aus einem genauen Blick auf dieses Völkerrecht, dass das große Verdienst, dass das große Ergebnis dessen ist, einer kulturellen Entwicklung, die durch die absoluten Tiefen, durch das absolute Dunkel gegangen ist, das müssen wir hochhalten. Und wir können es, da gebe ich euch komplett recht, wir können es natürlich nur hochhalten, wenn wir auch verteidigungstüchtig sind, wenn wir nicht sozusagen nur die schönen Bücher haben und nochmal mit Kant wedeln können.
Weil da muss ich dir sagen, du hast es selber eigentlich treffend beschrieben. Die Frage, ob man einen Haftbefehl vollstreckt oder nicht, ist im Rechtsstaat keine, weil wenn er existiert, muss er vollstreckt werden. Die Frage einer völkerrechtlichen Bewertung ist bei einer unterschiedlichen Bewertung durch unterschiedliche Völkerrechtler dann eben nicht so klar zu beantworten. Also insofern ist, glaube ich, dein erster Punkt anders valide als der zweite, zu dem es eben ja auch bei Völkerrechtlern unterschiedliche Interpretationen mindestens gibt. Vielleicht schält sich irgendwann eine Mehrheitsmeinung heraus. Mir ist die so nicht ganz geläufig. Insofern, ja, ist das am Ende aber trotzdem dann Politik. Es braucht eine politische Entscheidung. Jetzt würde ich gerne to something completely different. Du hast ja in einzelnen Fragen uns jetzt sehr klar auch Dinge zum Nachdenken gegeben, auch denen, die uns zuhören, auch die, die sonst im Sicherheitsrat sitzen, werden da das eine oder andere nochmal wägen müssen. Aber vielleicht nimmst du uns mal mit. Gibt es gerade einen Stoff, an dem du arbeitest, der einen sicherheitspolitischen Bezug hat? Kannst du was spoilern?
Nee, momentan habe ich tatsächlich mehr Theologie im Kopf. Ich meine, da geht es auch sehr oft um Krieg, wenn man sich so das Alte Testament anguckt. Es geht aber eigentlich von der Stoßrichtung her mehr um Frieden. Das ist, glaube ich, das Ziel, was ja auch letztlich wir haben. Also wir unterhalten uns ja hier nicht, weil wir Krieg so toll finden, sondern wir unterhalten uns hier, weil wir Frieden so toll finden und uns wünschen würden, dass wir dazu beitragen können, dass der haltbarer ist und dass er vielleicht überhaupt mal wieder in Regionen, die es lange nicht mehr gesehen haben, wirkmächtig wird. Also da bin ich momentan ja fast schon im Jenseits unterwegs.
Sehr spannend. Da fällt mir der schöne Satz ein, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Kampf, sondern die Anwesenheit von Gott. Insofern glaube ich, ist die Frage, welchen Zustand Frieden umschreibt, glaube ich, eine, die uns noch eine Weile beschäftigen wird, gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Denn das Schweigen der Waffen dort würde nicht automatisch Frieden für dieses Land bedeuten.
Vermutlich nicht, nein.
Passt ein perfektes Schlusswort, Peter.
Passt, weil du hast ja noch was gesagt, Timon.
Ich hab noch, ja. Irgendjemand muss ja das zum Ende kommen.
Ja, dann bitte schließ die Sitzung, Timon.
Also, jawohl. Erstmal vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, wir werden die Diskussion darüber, wie Völkerrecht angewendet wird, nicht nur in der Vollstreckung von Haftstrafen, sondern auch in den direkten Konsequenzen daraus nochmal diskutieren. Ich habe auch noch ein Thema, das sprengt jetzt den Podcast, was ich auch gerne nochmal in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folge diskutieren würde, und zwar ist das Thema Sprache. Also, egal, ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, das lassen wir jetzt.
Das müssen wir uns vornehmen mit Noah, nochmal über Sprache. Ja,
unbedingt.
Und Wirklichkeit zu reden.
Unbedingt, das ist mir jetzt auch im Rahmen des Gesprächs nochmal deutlich geworden, wie wir eigentlich sprechen seit 2022. Wir sprechen nämlich ganz anders, wir reden auf einmal von Bazookas und von allen anderen Geschichten.
Doppelwurms.
Rhetorik, genau, ganz genau. Aber das machen wir dann in einer der nächsten Ausgaben. Für heute erst einmal vielen herzlichen Dank für die Diskussion. Und ja, Peter, hast du noch was zu sagen? Jetzt das letzte Wort.
Ich schließe die Sitzung.